herzlich willkommen zurück im Dreamweb. Ryan, der Auserwählte, befindet sich noch immer in seiner Wohnung und durchstöbert sein Computerterminal. Zuletzt haben wir seine E-Mails gelesen und dabei einen guten Eindruck über die Unternehmen bekommen, die in dieser dystopischen Zukunft für ihre Produkte und Dienstleistungen werben. Ringo, erzähl mal, welches Bild der Welt die Nachrichten so vermitteln?
Wenn wir uns die Wirtschaftsnachrichten angucken, sehen wir ein ziemlich schlechtes Bild. Die Aktien stürzen ab, die Leute verlieren ihr Hab und Gut. Es herrscht ziviler Ungehorsam auf den Straßen, welches natürlich von der Regierung nicht toleriert wird. Regierungskritiker behaupten, dass eben diese wirtschaftlichen Probleme Nährboden für soziale Konflikte darstellen und dass die Regierung die Bürger zu einer dauerhaften Einschränkung ihres Lebensstandards verdammt. Das zeigt sich auch in der massiv gestiegenen Kriminalitätsrate der letzten Monate.
Ja, genau. Also die Polizei nimmt direkt Bezug darauf, erklärt eben auch im Newsnet, dass es in der letzten Nacht auch wieder zu schweren Verbrechen, zu schweren Gewaltverbrechen kam. Unter anderem wird darüber berichtet, dass die Polizei jetzt massiv Präsenz zeigen soll auf den Straßen, dass Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden sollen. Die Polizei ist zu einer härteren Gangart animiert, um eben das Gefühl von Sicherheit bzw. Kontrolle zu signalisieren, sowohl an die Wirtschaft als auch die Zivilbevölkerung. Alles in allem ist das ein dysfunktionaler Polizeistaat, oder das ist zumindest auf dem Weg zu einem dysfunktionalen Polizeistaat. Das verdeutlicht auch nochmal so diese düstere, trostlose, triste Welt, in der wir uns da bewegen.
Auch wie das dargestellt ist, finde ich immer. Also in den Nachrichten steht auch sowas wie, wurde Lehrerin brutal ermordet, wahrscheinlich von einem Psychopathen, so völlig aus der Luft gegriffen. Und das ist da öfters mal so der Fall, dass da einfach so, ne, wahrscheinlich wieder von einem Irren oder so, steht da öfters
mal. Genau. Ja, das könnte natürlich auch unser Dealer sein aus dem Tagebuch.
Ja, und was zu dieser negativen Welt passt, ist das Wetter.
Ja, genau.
Der Wetterbericht liest sich ähnlich bedenklich. Es regnet permanent, es sind zwar 20 Grad, aber es gibt eben diese permanente Wolkendecke. Die Luftverschmutzung erhöht sich aufgrund dessen. Es wird empfohlen, eine Atemmaske zu tragen. Ja, so stellt man sich eben die dystopische Zukunft vor. Umweltverschmutzung eben auch. Ja. Was später, glaube ich, auch noch ein paar Mal thematisiert wird.
Ja, genau. Keine Sonne, schlechte Sichtverhältnisse, immer so weiter.
Genau.
Genau, wir erfahren ansonsten über dieses Interface und über die Steckkarte, die wir zuvor benutzt haben, auch die Türcodes von Eden und Louis. Also falls wir mal zurück müssen zu Eden und irgendwas vergessen haben, bekommen wir hier nochmal den Türcode und wir erfahren auch den Türcode von Louis.
Ja, und hier dachte ich, dass ich auf einen Plotstopper getroffen bin, genau wie du, Fabian. Denn ich hatte so viele Steckkarten im Inventar und hatte keine Lust, die alle durchzugucken, musste aber ab einem bestimmten Punkt wieder in Edens Wohnung und hatte keine Ahnung, wie der Code ist. Klar, ich habe dann gegoogelt, ich habe mich abgebrochen. Und da stand dann auch drinnen, da ist der Code versteckt. Aber ich habe den übersehen und dachte, scheiße, hier ist ein Fehler im Spiel. Ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen.
Ja, diese Karte, die mit wichtig gekennzeichnet war, das war ja die Datei, die privat genannt ist. Das ist anscheinend einfach so ein kleiner Notizkalender für Ryan gewesen, in dem er einfach auch schreibt, okay, hier sind zwei Türcodes, die solltest du nicht vergessen. Hier sind meine Arbeitszeiten, frag nach deinem Gehalt. Und übrigens, dein Van, dein Transporter ist in Reparatur und kann jetzt jederzeit ab dem 1. oder 15. des Monats abgeholt werden.
Hier steht auch schätzungsweise 2.400, also doch wohl teurer als diese Leisure-Sache, die da in seinem Bankdingens erwähnt wird. Aber egal.
Also die Reparatur kostet ein Viertel neue Hardware mit Computer und so weiter.
Ja, echt.
Und wie wir später rausfinden, etwa 12 Pistolen. Ich sag ja nur, irgendwann, wenn wir rausfinden, was bestimmte Dinge kosten, bringt es halt andere Dinge so ein bisschen in den Kontext.
Ja, das stimmt.
Und nicht alles macht Sinn, würde ich mal behaupten. Vielleicht ist die Waffe auch einfach richtig günstig, die wir später bekommen.
Ja, billig ist nicht nur die Bewaffnung im Spiel. Billig ist auch das Essen, das Ryan zu sich nimmt. Seine ganze Wohnung ist so schmuddelig. Diese ganzen Essenstrays liegen da rum. Seine Schublade ist auch in seinen Klamotten. Und wie gesagt, an den Essenstrays unten liegen auch noch zwei Erbsen, die da offenbar rausgefallen sind. Das sind diese berüchtigten Erbsen, die man aufnehmen kann im Spiel. Und ja, es ist eine sehr, sehr schmuddelige Bude nebenbei, um da mal wieder drauf zurückzukommen.
Meine Küche ist kompakt und überraschenderweise sauber. Tatsächlich, weil ich sie nie benutze. Ich habe hier alle Haushaltsgeräte inklusive eines riesigen Kühlschranks. Eine Tür führt ins Badezimmer.
Habt ihr mal seinen Kühlschrank aufgemacht?
Nein.
Ja, die Küche ist ja nicht schmuddelig.
Nee, aber da ist einfach nur ein Sixpack Bier und eine Tube Käse drin. Also ja, Käse aus der Tube.
Spritzkäse.
Widerlich. Ja, also Spritzkäse.
Ja, Bier und Eiweiß ist ja großartig.
Ja, er hat dann auch noch ein Badezimmer, wo so eine Jukebox drin steht, die nicht benutzbar ist.
Das Badezimmer wird von einer an der Wand stehenden Jukebox ausgefüllt. Die Klimaanlage muss mal wieder ausgefallen sein, denn die Wände sind benetzt mit dem Kondenswasser der letzten Dusche, die ich genommen habe.
Das war's dann auch schon mit seiner Bude. Das ist ziemlich kleine. Aber er hat ja noch eine zweite und eine dritte, ne? Mit Edens und Louis, so ein anderen alter Egos. Was soll's?
So zumindest die Theorie.
Genau.
Ja, wir haben ein Opfer. Wir haben ein Ziel. Wir haben noch keine Art und Weise, dieses Opfer umzubringen.
Aber wir haben einen neuen Türcode bekommen.
Richtig.
Ja, und wir wissen von der fadenscheinigen Gangster-Vergangenheit, oder es ist übertrieben gesagt, von Louis, von unserem Kumpel.
Oder alter Ego.
Oder alter Ego.
Zumindest treibt er sich in zwielichtigen Kreisen rum, genau.
Also, als wir bei Louis ankommen, wir sehen direkt gleich vor seinem Apartmenthaus, das ist nicht unbedingt die feinste Gegend der Stadt.
Louis lebt in einem heruntergekommenen Teil der Stadt. Das Gebiet ist bekannt für seine hohe Kriminalitätsrate. Louis hat eine Wohnung im Erdgeschoss, die er nur sehr selten verlässt. Ich stehe vor dem Haus, in dem Louis wohnt. Es ist grau und wirkt bedrohlich. Ein paar Stufen führen hinauf zur Eingangshalle und ich kann von außen Lichtbrennen sehen.
Dann betreten wir sein Apartment und im Flur selbst steht eine Person, die uns direkt angreift. Die hat so eine Art Laserpeitsche in der Hand. Das fand ich sehr interessant. Hat mich ein bisschen an Johnny Mnemonic erinnert mit Keanu Reeves. Diese Laserpeitsche haut er uns direkt vor den Latz. Wir fliegen durch den Eingang die Treppe runter, wieder auf den Bürgersteig. Der Typ klaut uns unsere billigen Schuhe und wird dann von einem Fluchtwagenfahrer abgeholt. Das war also der große Coup des Tages, uns unsere billigen Schuhe zu klauen.
Ja, was ist da los?
Ja. Was bitte ist das für eine merkwürdige Zwischensequenz?
Also es unterstreicht eben so ein bisschen die erhöhte Kriminalitätsrate.
Ja, für Schuhe.
Für Schuhe.
Genau, und das war meine Frage. Wofür dient das? Dient das dazu zum Worldbuilding, um zu zeigen, die Kriminalität ist wirklich präsent, auch wir sind davor nicht gefeit und auch schon wegen, ich sag mal, geringen Mengen an Vermögen wird man da bestohlen oder erfährt man Gewalt oder was sollte das? Ich konnte es nicht zuordnen. Was?
Vielleicht so ein Mikropuzzle später, weil wir neue Schuhe brauchen, sonst verlässt Ryan das Gebäude nicht, aber selbst das ist nicht eine gute Erklärung dafür.
Ich persönlich hatte große Erwartungen an diese Szene. Es ist vielleicht ein Antagonist, der jetzt eingeführt wird. Wir befinden uns in Gefahr. Es ist was ganz Wichtiges für die Story, denn es ist ja eine Zwischensequenz. Aber letzten Endes war das doch überhaupt gar nicht.
Also ich fand es fürs Worldbuilding interessant, dass einfach auch solche scheinbar egalen Aktionen, die kann da irgendwie in der Welt, weil die so eine hohe Kriminalitätsrate hat, so eine dubiose Welt ist, kann dir allen Scheiß passieren. Ne? Auch wenn dir nur die blöden Schuhe geklaut werden. Die machen so einen Kram mit so einer Laserpeitsche und einem Fluchtwagen sozusagen für blöde Schuhe. Wenn die also für Schuhe sowas machen, will man gar nicht wissen, was sie für wertvollere Sachen machen. Ne? Klar, natürlich dient das auch im Spiel dafür, dass man dann den Ort so nicht mehr verlassen kann, bis man dann in Louis' Apartment war. Aber im Endeffekt, ne, ist es, glaube ich, nur dafür da, um die Atmosphäre zu beschreiben. Mhm.
Ja, gut. Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, zum Glück. Leider jetzt barfuß. Und können halt dank Louis' Türcode sein Apartment betreten.
Der Korridor in Louis' Haus ist schäbig und ungemütlich. Kartons mit Essen und Müll stapeln sich auf dem Boden. Die kaputte Kamera in der Ecke des Raumes gibt ab und zu ein gequältes Wurr von sich. Ich stehe vor Louis' Wohnung. Der Boden ist schmutzig und die Wände bröckeln ab. Neben der Tür hängen ein Tastenfeld und eine Gegensprechanlage. Graffiti verziert die verschlossene Tür.
Ich würde sagen, Louis' Apartment ist etwa genauso schmuddelig wie Ryan's, vielleicht nicht ganz so. Er hat da so eine akustische Gitarre liegen, da liegt ein Plektrum auf dem Boden. Vielleicht ist es etwas sauberer.
Louis lebt in einem absoluten Chaos. Überall liegen Lebensmittelverpackungen und leere Tüten herum. In der Luft liegt ein eklig süßlicher Geruch und Rauchschwaden wabern durch den Raum. Wie immer ist der Netzwerkmonitor eingeschaltet.
Er hat ein klitzekleines Badezimmer da. Wir können ihn also schon sehen, aus der Vogelperspektive, obwohl wir das Badezimmer nicht betreten haben. Und er sitzt auf der Toilette.
Genau. Ja, man muss dazu sagen, sein Apartment ist aber trotz allem, ich würde sagen, wesentlich kleiner als unseres.
Ja.
Gerade dieses verdammt winzige Bad, da ist ja nicht mal eine Dusche drin.
Ansonsten ist es ähnlich schmuddelig. Das Bett ist nicht gemacht. Wir sehen auch, es hat irgendwie Löcher im Laken. Die Bettdecke ist besudelt mit irgendwelchen Flecken. Kippenstummel liegen auf dem Boden. Müll liegt rum, Essensreste liegen rum, viele, viele, viele Hotspots, viele, viele Gegenstände. Aber ich denke, unser erstes Ziel ist tatsächlich unser dicker Kumpel.
Ja, nicht das Schwarzlicht anzumachen in diesem Raum. Das wären Jackson Pollock-Gebälde wahrscheinlich auf einmal.
Ja.
Das ist richtig faszinierend. So, die Toilette ist nicht abgeschlossen. Erstmal, gut, Louis war alleine, das macht insofern Sinn. Also wir können das Badezimmer einfach betreten, die kleine Toilette, uns vor ihn stellen und mit ihm plaudern, und ihn scheint das überhaupt nicht zu schocken.
Louis ist einer meiner ältesten Freunde. Er sitzt zusammengesunken auf der Toilette. Er trägt ein lächerliches grünes Hemd, das mit Flecken übersät ist, und eine graue Jogginghose. Unter seinem Hemd zeichnet sich sein Bauch ab. Er ist beinahe eingeschlafen.
Hey Ryan, wie geht's dir, Mann?
Ich fühle mich miserabel. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen.
Hilfe? Was meinst du damit, Mann? Ich kann dir mit nichts helfen.
Pass auf, ich bin in großen Schwierigkeiten und ich brauche ein paar Dinge. Ich glaube, du kannst mir bei deren Beschaffung behilflich sein.
Na klar, was brauchst du? Drogen?
Heute nicht. Ich brauche eine Waffe und ich kenne niemanden, der eine hat.
Nun, ich kenne diesen Kerl. Er hielt mit solchen harten Sachen. Waffen und dieser ganze Scheiß. Das wird dich aber ganz schön was kosten.
Sag mir nur, was ich tun soll, Louis.
Wofür brauchst du überhaupt eine Waffe? Was willst du denn mit einer Pistole?
Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Es ist zu kompliziert. Ich bin mir selbst nicht sicher, was ich hier eigentlich mache.
Wenn du es ernst meinst, dann geh zum Billardcenter unten am Fluss. Da gibt es einen Typen namens Silverman. Der wird dir helfen können.
Wo genau ist das Billardcenter?
Such meinen Mitgliedsausweis. Da steht die Adresse drauf. Du brauchst die Karte auch, um überhaupt reinzukommen.
Danke, Louis. Das werde ich dir nicht vergessen.
Kein Problem, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust.
Ja, Louis, das hoffe ich auch.
Netterweise haben wir dann da auch direkt Turnschuhe liegen, die Ryan mysteriöserweise perfekt passen. Und ja, die kann man dann direkt anziehen und dann kann Ryan auch wieder überall hinlaufen. Einzige, was sonst noch interessant wäre an Objekten in der Wohnung, wäre eine weitere Steckkarte, eine grüne Steckkarte, aber die ist leer.
Also ich habe das blaue Plektrum noch aufgenommen, das fand ich sehr interessant.
Das ist doch schön für dich.
Ich habe es irgendwann wieder abgelegt, weil ich wusste, ach, brauche ich nicht, aber dieser blaue Pixel sticht hervor.
Du dachtest auch, wir werden einen Rockstar umbringen müssen. Vielleicht kann man da irgendwie mit dem Plektrum was machen.
Ja, siehst du?
Wir müssen ein Gitarrenbattle mit ihm.
Richtig, es ist so ein Scott Pilgrim Gitarrenbattle, genau.
Aber Louis auf seiner Toilette, der scheint auch irgendwie Hacketypen zu sein, oder? Der ist besoffen oder steht unter Drogen. Der reagiert ja nicht adäquat, darum stört ihn unsere Anwesenheit nicht. Und auch nicht die Tatsache, dass wir ihm seine Schuhe klauen.
Ich glaube, der ist stoned, ja.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wir schnappen uns noch die Karte, auf die er verweist, in seinem Dialog.
In dem kleinen Schrank, den er da hat, in dieser kleinen Kommode, ist eine Steckkarte drin. Und die muss man sich dann im Inventar auch angucken. Die sieht man dann auch in so einer, fast wie bei so einer Zwischensequenz, in einer Großaufnahme. Und da steht dann offenbar auf der Rückseite der Karte auch die Adresse von dem Billardcenter. Und da können wir als nächstes hin.
Bewaffnet mit Louis' Mitgliedschaftskarte begeben wir uns nun zum Billardcenter.
Das Billardcenter war früher ein Nachtclub und hat den Ruf, ein ziemlich heißes Pflaster zu sein. Ich weiß, dass Louis auf die herkommt. Der Ort liegt versteckt in einer unscheinbaren Seitenstraße. Ich stehe auf der Straße vor dem Billardcenter. Seitlich verläuft eine dunkle Seitenstraße, in der ich gedämpfte Neonlichter erkennen kann. Der Bürgersteig ist zersprungen und abgetreten.
Und dort gibt es dann erstmal so ein kleines Foyer zu sehen.
Foyer.
Ja, es ist halt so ähnlich wie die Flure in den Apartments. Alles sehr grau in grau. Man sieht halt oben noch die Rohre an der Decke und kleine Gullischächte im Boden. Ist halt nicht sehr nett.
Wobei es hier halt natürlich eher so eine schmierige, düstere Seitengasse ist.
Der Gang über dem Billardcenter führt zu einem Aufzug. Daneben sitzt ein Mann in einer Kabine. Rohre verschiedener Größe verlaufen an der Decke entlang und der Bürgersteig unter meinen Füßen hat sich schon fast aufgelöst.
Und da hast du so eine kleine Sitznische, wo der Portier drin sitzt. Der Portier ist wieder so edel. Einfach irgendein Typ. Und da ist so ein Fingerabdruckscanner und dann hat man da Doppeltüren zu einem Aufzug, der nach unten fährt, interessanterweise.
Ja, ich bezweifle, dass die da wirklich Reklame draußen brauchen, denn das ist ja auch so ein schmieriger Club, in dem man halt eine Waffe kaufen kann. Deswegen sind wir ja generell da. Das ist mehr so der Club, den man so, da erzählt dir dein Freund von oder dein Kollege, hast du das schon gehört? Da gibt's das und das. Das sollte keiner, einfach der umstehenden Zivilisten, wissen, was darin wirklich abgeht.
Ja, der Club ist ein echter Geheimtipp.
Ja, genau, sowas. Genau.
Ich finde, das ist ziemlich gut zu vergleichen mit irgendwelchen Gothic-Schuppen in Vampire the Masquerade oder sowas. Also alleine dieser, also der Schuppen an sich nicht, aber wie dieser Vorbereich da, diese kleine Seitengasse so aussieht, genauso stellt man sich jetzt immer vor, dass da so düstere Gestalten rumhängen und so.
Ja, die sind noch nicht Mainstream gegangen. Die sind noch total geheimtipp, sehr cool. Ja, da sitzt halt so ein Rezeptionist, so eine Art Türsteher an seinem Pult. Und obwohl wir nur Louis-Karte haben, lässt er uns trotzdem rein.
Hinter der Scheibe blättert ein Angestellter durch eine Zeitschrift. Er ist ungefähr 50 Jahre alt, hat graues Haar und trägt eine Brille mit kleinen runden Gläsern. Er sitzt dort mit seinem Kinn in der Hand und beachtet mich nicht.
Tut mir leid. Wenn Sie eine neue Mitgliedskarte haben möchten, müssen Sie nächste Woche noch einmal wiederkommen. Ich habe jetzt keine mehr da.
Ich habe die eines Freundes dabei.
Wenn Ihr Freund Ihnen die Erlaubnis gegeben hat, dann ist das für mich in Ordnung.
Wird es denn keine Probleme mit dem elektronischen Fingerabdruck geben?
Ich sollte das eigentlich nicht tun, aber wenn Sie die Karte beim Lesegerät benutzen, werde ich mich um den Rest kümmern, okay?
Alles klar, ich weiß Bescheid. Danke.
Gern geschehen. Sie schulden mir einen Gefallen.
Wir schulden ihm einen Gefallen. Was ein bisschen gruselig ist von einem 50-jährigen, grauhaarigen Mann mit Halbglatze in der Seitengasse, hat aber keinerlei Tragweite.
Ja, genau, nur so eine Floskel. Man kann übrigens auch einfach so zum Fingerabdruckscanner gehen und den benutzen. Funktioniert halt nicht, weil auf der Mitgliedskarte ist natürlich der Fingerabdruck von Louis.
Ja, das ist komisch, oder? Denn obwohl wir da sind, um eine illegale Waffe zu kaufen, werden wir erstmal ohne Probleme einfach unseren Fingerabdruck in das System hier reinbegeben. Also das machen wir gerne und oft. Durch einen kleinen Aufzug fahren wir nun eine Etage nach unten.
Der Aufzug führt hinunter zum Billardcenter. Eine Steuertafel hängt an der Wand. Der Boden hat eine geometrische Prägung und ist aus grauem Harz.
Und landen halt im richtigen Club.
Dies ist mehr eine Bar mit Billardtischen als ein Billardcenter. Die Einrichtung ist grauenhaft. Lila Teppichboden und Möbel aus Metallrohren. Dieser Ort macht einen erbärmlichen Eindruck.
Da sind auch ein paar Gäste anwesend, die alle nicht wirklich mit uns reden wollen, wenn ich mich nicht ganz vertue. Habt ihr versucht, mit denen ein wenig zu plaudern?
Naja, aber die blocken dann eher ab und lassen dich schon spüren, dass du da eigentlich der Fremdkörper bist in dieser Umgebung.
Na gut, aber so hört sich's ja auch in so einer Bar, oder?
Ja.
Du würdest dich da sehr heimisch fühlen, Ringo.
Nein. Aber der Teppich ist da sau hässlich.
Ja, total.
Der ist lila. Wer kauft sich denn einen lila Teppich?
Ja, wahrscheinlich Leute, die so einen shady Club da haben im Keller. Nein, aber was ich interessant finde, diese Leute, die scheinen unseren Protagonisten auch, wie Fabian schon richtig bemerkt hat, als Fremdkörper anzusehen, die sehen ihm einfach total an, dass der so ein nervöser, schmächtiger Typ ist, der da eigentlich nichts zu suchen hat in solchen Gefilden da irgendwie.
An der Bar sitzt ein Mann, der den Raum beobachtet. Er sieht so aus, als wäre er in Gedanken versunken. Er klopft mit seinen Fingern auf die Bar und starrt durch den Raum. Seine Kleidung sieht sehr teuer aus und er trägt einen Goldring. Der Mann sieht mich prüfend an, als ich mich ihm nähere. Entschuldigung? Der Mann unterhält sich weiter mit der Person, die neben ihm sitzt, und ignoriert mich. Hallo, können Sie mir helfen? Der Mann hört auf zu reden, dreht sich um und zeigt mir seine Zähne. Oh, okay, ich glaube, ich muss weiter.
Genau, die Gäste sind alle so eine harten Kerle mit dicke Oberarme. Und ja, da fällt er halt negativ auf.
Mit seiner Sonnenbrille und seinem Trenchcoat.
An der Bar sitzt ein Mann, der etwas trinkt. Er trägt ein paar Jeans und ein schwarzes Hemd. Sein blondes Haar ist lang und ungepflegt. Er unterhält sich gerade mit dem Barkeeper, als ich mich ihm nähere.
Hey, ich unterhalte mich gerade. Verpiss dich, okay?
Aber
ich will mich nicht wiederholen müssen.
Glaube, ich muss weiter. In der Ecke des Raums steht ein Mann, der sehr nervös aussieht. Er verlagert sein Gewicht ständig von einem Fuß auf den anderen und sieht sich ängstlich im Raum um. Er hat eine Tätowierung auf seinem Arm und langes, dunkles Haar.
Was zur Hölle glotzt du denn so?
Ich wollte nur...
Ich warte hier nur auf jemanden und will dabei nicht gestört werden, verstanden?
Ja, alles klar.
Aber wir können ein wenig mit dem Barkeeper hier plaudern.
Der Barkeeper steht gelangweilt hinter dem Tresen und raucht eine Zigarette.
Er unterhält sich leise mit dem Mann, der ihm gegenübersteht. Als ich mich ihm nähere, sieht er mich misstrauisch an.
Was kann ich für Sie tun?
Man hat mir gesagt, ich könnte hier Hilfe bekommen.
Ach ja? Wer hat Ihnen das gesagt?
Der Name meines Freundes ist Louis. Louis King. Er hat mir gesagt, ich soll seinen Namen nennen.
Louis King? Klar. Den habe ich hier schon ein paar Mal gesehen. Was genau brauchen Sie denn?
Ich brauche eine Waffe. Ich meine, ich weiß nicht sehr viel über Waffen, aber ich brauche eine.
Und das finde ich auch wieder sehr komisch. Hallo? Ich möchte gerne eine Waffe kaufen.
Ja, genau. Und oh, ja. Wer schickt? Ja, ach, ich bin ein Freund von Louis King. Schön den Namen auch noch erwähnt.
Genau.
Und ich brauche eine Waffe.
Ja, genau.
Nun, da werden Sie sich wohl an Mr. Silverman persönlich wenden müssen. Sein Büro liegt am Ende des Ganges und dann rechts. Die Nummer für das Türschloss ist 5222.
Woher wird er wissen, wer ich bin?
Ich werde ihn anrufen und ihm sagen, dass Sie unterwegs sind und dass Sie Louis kennen. Wo sein Büro ist, wissen Sie ja. Vergewissern Sie sich, dass Sie genügend Geld bei sich haben.
Alles klar, werde ich tun. Und vielen Dank.
Er schickt uns zu Mr. Silverman am Ende des Clubs in sein Büro.
Ich war zuerst natürlich, bevor ich zu Silverman gegangen bin, sehr nervös und bin erstmal nach rechts gegangen vom Barkeeper aus, und weil ich aufs Klo musste, weil ich so nervös war. Aber die Toiletten waren so verschmiert und so blutig, dass mir da jegliche Lust auf den Toilettengang vergangen ist. Ja, Lust.
Die Toiletten hier sind ziemlich klein und außerdem nur für Männer. Sie befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Ich kann kaum hinschauen, geschweige denn sie benutzen. Der Steinboden ist an vielen Stellen abgesplittert und abgenutzt und nackte Rohre verlaufen an der Decke entlang.
Wenn man also weitergeht vom Barkeeper aus dann nach links, dann ist da ein kümmerlicher, gammeliger, halb kaputter Billardtisch. Und das nennt man dann einen Billardsalon?
Dieser Raum wird von einer lilafarbenen Neonlampe erleuchtet. Die Lichtstrahlen werfen groteske Schatten auf den weichen Teppichboden. In der Mitte des Zimmers steht ein Billardtisch, der mit blauem Stoff bezogen ist, der fleckig und zerrissen ist.
Man sieht ja immer am oberen Bildschirmrand den Standort, beschrieben mit einem kurzen Titel, und da steht Standort Bar des Billardsalons. Billardsalon klingt erstmal total edel, aber der Billardtisch an sich, blauer Stoff drauf, der überall zerrissen und schmuddelig ist. Und das wirkt für mich einfach wie eine Ausrede, um das Ding anders zu nennen als schmierige Bar im Keller.
Ja, genau.
Ich glaube, es ist eher der Ort, wo man Geld wäscht. Also man braucht da halt einen Vorwand, um irgendwo ein Etablissement zu errichten, ohne dass blöde Fragen kommen und dass man da schön das Finanzamt aufs Kreuz legen kann. Und da hat man sich gedacht, naja, Billardsalon, wir haben den Tisch ja nun mal, nennen wir uns doch einfach so. Also ich fand, das hat dann schon Sinn ergeben.
Ja. Wenn der Inspektor mal kommt, um zu schauen, ob das wirklich ein Billardsalon ist, dann können die einfach auf den Tisch zeigen. Natürlich ist das einer. Schau mal hier, die Kös, hier ist der Billardtisch, hier sind die Bälle.
Da stehen dann die ganzen Leute in ihren Muskelschwärz still und zeigen nur alle gleichzeitig auf den Tisch, ohne ein Wort zu sagen.
So läuft das.
Und dann haut der Finanzfritz wieder ab. Wo wir gerade bei diesen Leuten sind, da sitzen auch noch zwei komische Gestalten an diesen Tischen, um den Billardtisch herum, quasi sind solche Sitznischen. Da sitzt unten einer, der total betrunken ist, den kann man gar nicht ansprechen.
Der Mann liegt regungslos auf dem Tisch. Wie die meisten hier trägt er nur Jeans und ein Hemd. An seinem Handgelenk ist eine größere Armbanduhr. Der Mann bewegt sich nicht, als ich mich ihm nähere. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Der Mann murmelt etwas Wirres und völlig Unverständliches. Hey, aufwachen! Keine Antwort. Ach, vergiss es.
Und dann ist da oben einer, ein Glatzköpfiger.
Ein glatzköpfiger Mann sitzt an einem Tisch und raucht. Der Mann beobachtet mich, als ich mich ihm nähere. Er sieht nicht sehr erfreut aus, dass ich ihn als meinen Konversationspartner ausgewählt habe. Er trägt ein ärmelloses Hemd und er hat Arme wie Baumstämme.
Der ist super mürrisch. Also im englischen Original ist der richtig sauer, dass Ryan ihn anspricht.
What do you want?
I need some information.
People around here just keep themselves to themselves. It doesn't pay to ask questions.
What do you mean?
What I mean is, if you keep asking questions, someone will shut you up. Permanent.
I see. Catch you later.
I doubt it.
Und im Deutschen klingt der wie so ein hilfreicher Mann, was ich total komisch finde.
Was willst du?
Ich brauche ein paar Informationen.
Die Leute hier bleiben unter sich. Es lohnt sich nicht, unnötige Fragen zu stellen.
Was meinst du?
Was ich damit sagen will, ist, wenn du weiter solche dummen Fragen stellst, wird dich jemand ruhig stellen. Für immer.
Ich verstehe. Bis später.
Das bezweifle ich.
Also inhaltlich sagen die schon das Gleiche, aber der Ton ist einfach komplett anders in der Übersetzung.
Absolut, ja. Und das ist halt generell der Fall. Also im Englischen klingt das alles ein bisschen, ja, wie echte Menschen klingen, die auch angepisst sind zwischendurch. Und im Deutschen ist das alles so ein bisschen wie, die Leute haben ihre beste Sonntagsstimme rausgekramt für die Synchronisierung. Aber naja, was soll's. Ja, aber wir wollen jetzt zu Silverman, also weiter nach links. Da ist dann so ein kleiner Durchgangsbereich, der ein bisschen schicker aussieht mit dem Teppich und so. Und da haben wir auch die Tür, wo wir den Türcode eingeben müssen. 5222.
In einer dunklen Ecke dieses Flures sehe ich eine Tür mit einer Gegensprechanlage. Die Tür hat ein Schild, auf dem in kleinen Buchstaben Mr. Silverman steht.
Und los geht's. Kaufen wir uns eine Waffe.
Ein riesiger Holzschreibtisch, der direkt gegenüber der Tür steht, nimmt den meisten Platz des Zimmers in Anspruch. Dahinter sitzt der Barbesitzer, der mich durch den Qualm seiner Zigarre hindurch anstarrt.
Also er sitzt an so einer Art Schreibtisch und ist die ganze Zeit mit seiner Zigarette auf dem Boden am Aschen, wo schon ein riesiger Berg Asche liegt. Das scheint ihn wirklich nicht zu bewegen.
Der Besitzer des Billardcenters sitzt hinter seinem Schreibtisch und raucht eine dicke Zigarre. Er trägt ein weißes Hemd und einen blauen Mantel, der ihm bis zur Hüfte geht. Er klopft ungeduldig mit den Fingern auf seinen Tisch. Er sieht mich misstrauisch an.
Guten Abend. Mein Name ist Silverman. Wie heißen Sie?
Ich heiße Ryan und ich brauche Ihre Hilfe. Louis King ist ein Freund von mir und er sagte, Sie hätten, was ich brauche.
Ihr Freund Louis hatte recht. Normalerweise kann ich den Leuten immer helfen. Vorausgesetzt, sie haben genügend Geld.
Geld habe ich. Ich frage mich nur, ob es genug ist.
Sie brauchen eine Handfeuerwaffe? Sehe ich das richtig?
Ja, irgendwas, was einfach zu gebrauchen ist. Ich habe noch nie eine Waffe abgefeuert. Ich muss einen Mann töten.
Aber Ryan, sagen Sie mir nicht mehr, als ich wissen muss. Ich kann Ihnen eine Waffe besorgen. Was Sie dann damit machen, ist Ihre Sache.
Wie viel wird sie kosten?
Für 200 kann ich Ihnen eine SI-140 besorgen. Das ist eine vollautomatische Pulslaserwaffe mit ausreichend Munition und automatischer Zielerfassung.
Das hört sich gut an.
Ein Kleinkind könnte damit umgehen. Alles, was Sie bei dieser Knarre machen müssen, ist abdrücken. Hört sich das gut genug für Sie an?
Ja, alles klar, danke.
Wenn Sie nun freundlicherweise Ihre Cashkarte durch den Scanner ziehen würden, damit ich das Geld abbuchen kann.
Okay, und vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Silverman.
Schon in Ordnung. Schöne Grüße an Louis.
Aber das ist so komisch, dass Ryan da reingeht und einfach mal seinen Namen sagt, jeden Fingerabdruckscanner mitmacht, sagt, dass er jemanden töten möchte. Ja. Ganz klar, Ryan ist jetzt schon komplett, also mental, da weg.
Ja. Da kam mir auch ganz kurz der Gedanke, ob man da was dran ändern kann. Man kann sich ja zum Beispiel auch die Sonnenbrille aufsetzen. Und man kann zum Beispiel auch irgendwie das so spielen, dass man keinerlei Inventargegenstände an den Orten, wo man Morde begeht oder sowas, dass man dann keine Spuren hinterlässt. Das wäre natürlich noch ziemlich cool gewesen, ne? Wenn man da noch irgendwie drauf hätte achten müssen. Als wäre das so eine Art Fahrenheit oder so.
Ja. Weißt, was man noch machen kann? Man kann vergessen, das Geld von Sparky zu holen und hier keins dabei haben.
Oh, erzähl mal.
Ist mir passiert. Ich habe bei Sparky meine Karte nicht durchgezogen durch dieses Kartenlesegerät und konnte dann hier nicht bezahlen. Da war der Herr ein bisschen sauer und hat mich wieder rausgeschmissen und gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich das Geld habe. Also kleinen Umweg, wieder hergekommen und Waffe gekauft. Und schon sind wir bewaffnet. So einfach geht's. Und ich finde, das unterstreicht auch wieder so ein bisschen die Verkommenheit dieser ganzen Stadt.
Ja, dass man so einfach und vor allen Dingen auch so günstig, ne? Also wenn man überlegt, ich nehme das mal ganz kurz vorweg, wir haben hinterher noch die Möglichkeit, uns ein Hotelzimmer zu mieten und das Ding ist viermal so teuer wie die Waffe.
Ja, das fand ich auch sehr seltsam. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass in Silvermans Büro noch jemand steht?
Vor der Tür steht ein riesiger Mann, der komplett in Schwarz angezogen ist. Er trägt eine schwarze Sonnenbrille, schwarze Schuhe und er hat einen finsteren Gesichtsausdruck. Er sieht so aus, als würde er mit Freuden meinen Kopf abreißen. Der Leibwächter von Mr. Silverman starrt mich mit versteinertem Gesichtsausdruck an. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will.
Das ist mir ewig nicht aufgefallen, aber sobald man die Waffe hat, was ich zuerst gemacht habe, war die Waffe benutzen. Ja. In Silvermans Raum.
Richtig, ja. Ich wollte es gerade sagen, ich habe mir das jetzt so lange aufgespart, weil ich wissen wollte oder weil ich mir so gedacht habe, na, ob denen das auch so gegangen ist. Und weil ich ja immer diese frickeligen Steuerungen, Inventargegenstand, irgendwo hinziehen und anklicken im Dialogfenster nicht richtig zurechtgekommen bin, habe ich diese Waffe, ohne dass ich es wollte, benutzt. Und wurde von diesem Leibwächter, den ich gar nicht gesehen habe, der ist mir überhaupt nicht aufgefallen, ja, weil auch seine Glatze die ähnliche Farbtextur hat wie diese Bodenfliesen in Silvermans Büro. Und ich einfach dachte, dass dieser schwarze Anzug von ihm wäre ein Schatten. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen und habe es erst registriert, als er seine Waffe auf mich gerichtet hat und mich erschossen hat.
Ach, das hat er gemacht?
Ja, ja. Der hat einen so direkt erschossen.
Ich habe die Waffe nicht gezogen, wurde nicht erschossen, aber das ist ja ein schönes Detail.
Also wenn du die benutzt, wenn du auf Waffe benutzen gehst, ich wollte sie mir einfach nur angucken. Ich dachte, der nimmt die dann und sagt irgendwas, Mann, die gut in der Hand oder lädt die mal durch oder so. Aber das fand ich auch recht realistisch. Wenn du die, warum solltest du die bei ihm im Büro durchladen? Also hat der Leibwächter da kurz einen Prozess mit dir gemacht.
Ja, das ist die erste Sequenz, in der wir sterben können. Und deswegen können wir auch dort zum ersten Mal den Game-Over-Screen sehen, der uns dann sagt:
Die verbleibenden Kräfte des Dreamwebs haben sich vereinigt. Sie haben die Wächter zerstört und die Tore zu anderen Welten geöffnet. Das Böse und Chaos hat dadurch in unsere Welt Einzug erhalten. Das Böse, welches durch jeden Gedanken und jeden Traum der Menschheit geistert. Dein Tod bleibt von Billionen von Menschen unbemerkt, aber in Wirklichkeit wird er jedes Lebewesen beeinflussen. Die Städte wuchsen, die Umweltverschmutzung eskalierte. Der Himmel wurde von Dreck verdunkelt. Wer Geld hatte, hatte Macht. Faschistische Regierungen rissen die Macht an sich und verbreiteten Gier und Machthunger. Die Welt erwartete einen Krieg und sie bekam ihn auch. Einen Weltkrieg. Die nukleare Bedrohung war unvermeidbar. Alle Hoffnung war vergebens. Millionen verbrannten in den Feuern.
Das bricht so ein bisschen die vierte Wand, denn wir hatten ja alle unsere Theorien, was dieses Spiel angeht. Dieser Game-Over-Screen, natürlich nachdem Ryan tot ist, lässt es so ein wenig wirken, als wäre das alles richtig. Als wäre das keine Wahnsinnsvorstellung von Ryan, sondern als würde es alles stimmen. Denn Ryan ist immerhin tot nun, also müssen wir das für bare Münze nehmen, was uns jetzt erzählt wird auf dem Game-Over-Screen.
Ja, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, ich war sehr angetan von Fabis vorherigen Ausführungen, was diese ganzen Theorien anging. Ist das überhaupt echt oder nicht? Alles in seinem Kopf. Und wenn man das dann so ein bisschen liest, diesen Bildschirm, ist das wirklich so? Diese Vorstellung, was wäre denn, wenn man sterben würde, die ist dann noch so ein bisschen unreal, weil man ja sowieso weiterspielt. Man lädt den Spielstand ja wieder. Ich habe das also nicht so wirklich als Ende gesehen, sondern einfach nur als Einblick darin, wie es weitergehen könnte, wenn du stirbst. So dass das auch noch so ein bisschen in Ryans Kopf sein könnte, sowas wie er stellt sich vor, er stirbt und was das für Auswirkungen hätte. Denn das klingt alles so ein bisschen, an ihm alleine hängt das Schicksal der gesamten Welt. Es ist schon ein bisschen weit ausgeholt, das Ganze. Es klingt ein bisschen narzisstisch, fand ich, weißt du?
Ach, du meinst, das sind so seine letzten Gedanken, die er selbst hat, ja? Und nicht unbedingt die Erklärung von dem, was jetzt nun wirklich passiert.
So kann man das sehen, genau. Oder seine Vorstellung. Weil, wie gesagt, ich stelle mir das immer so vor, wenn er im Spiel wirklich stirbt, ist das vielleicht, als wäre das eine Sache, die er eigentlich gar nicht gemacht hat, aber in seinem Kopf stellt er sich vor, wie er da die Waffe zieht und dann erschossen wird und wie er dann stirbt und die ganze Welt dem Chaos anheimfällt oder was auch immer. Ich wollte mir das ein bisschen passend machen mit dieser Theorie und das hat eigentlich so ganz gut funktioniert, muss ich sagen.
Oh, das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, dann ist das immer, wenn man sterben kann im Spiel, wie ein Knotenpunkt, in dem er sich kurz vorstellt, oh, das wird geschehen, wenn ich das jetzt versaue hier. Aber natürlich geschieht das nicht wirklich.
Ja, so ein Butterfly-Effekt-Moment.
Das ist so wie dieser Film mit Nicolas Cage, Next, der auf diesem Philip K. Dick-Buch Der Goldene Mann beruht.
Oh, cool. Du wusstest, dass es auf Goldenem Mann basiert. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich als Philip K. Dick-Sammler und Fan, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jemand die Kurzgeschichte kennt.
Krass. Nach diesem grottigen Film musste ich mal gucken, worauf das basiert und habe das dann auch gelesen.
Ah, okay.
Mann, seid ihr Nerds, ey.
Gut. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Spiel sehr stark nach Blade Runner wirkt. Mhm,
ja.
Die Waffe hat zwei Trigger. Und die hat die Waffe von Rick Deckard in Blade Runner ebenfalls.
Ah, die so hintereinander gelegen sind, richtig?
Ja. Genau.
Ich habe nicht verstanden, wozu? Wozu braucht eine Waffe zweimal so einen Abzugshebel?
Vielleicht ist das so eine Sicherung.
In Science Fiction gibt es öfter mal diese zwei Trigger, wo der vordere Trigger, wenn man den durchdrückt, dass man den hinteren mit durchdrückt, habe ich mal gesehen zwischendurch in irgendwelchen Science Fiction Filmen oder so, dass man entweder den kleinen Schuss macht, indem man nur einen Trigger zieht, oder beide durchzieht, um den großen Knall zu machen, sag ich mal.
Das finde ich echt interessant, wie solche alternativen Waffenmodi in irgendwelchen Shootern. Ich habe jetzt nicht die größte Ahnung von Waffen generell, aber gerade bei so einer Pistole, die sowieso nur einen Lauf hat, habe ich mir das mal so vorgestellt, dass vielleicht man eins davon gedrückt halten muss, um dann die andere betätigen zu können, weil es sonst eine Sicherung ist oder sowas in der Art, weißt du?
Das gibt's ja in der Realität auch.
Echt? Mit zwei Triggern?
Na, das sind nicht zwei Trigger, das sind dann, du hast quasi den Abzugshebel. Und was nochmal, wie so ein kleiner Mechanismus vorne dran, den du mit runterdrücken musst, bevor du den
runterdrückst. Yeah. Okay, ach cool.
Aber vielleicht aktiviert man mit dem einen Trigger auch die Explosivmunition und mit dem anderen schießt man nur eine normale Kugel ab.
Das ist ein guter Einwand hier, denn wie wir später herausfinden, unsere Pulse Laser Rifle, die wir gekauft haben, ist keine handelsübliche Science-Fiction-Waffe. Die hat Wumms, bis zum geht nicht mehr. Das lernen wir natürlich später noch richtig kennen. Die macht nicht einfach nur ein kleines Schussloch in den Opfern.
Pulse Laser Rifle?
So wird es im Englischen genannt, glaube ich.
Echt jetzt?
Pulse Laser
Rifle. Obwohl es eine Pistole ist?
Obwohl es eine Pistole ist.
Interessant. Mhm.
Nun, da ich Ihnen gegeben habe, was Sie wollten, sollten Sie so schnell wie möglich von hier verschwinden.
Ich war gerade dabei zu gehen.
Jetzt, wo wir die Waffe haben, begeben wir uns zum Schauplatz unseres Opfers. Wir haben ja erfahren, dass er im Regency Hotel logiert.
Das Regency Hotel ist der Treffpunkt der reichen und berühmten High Society. Ich selbst war noch nie dort, aber ich erinnere mich, dass es inmitten der ganzen Wolkenkratzer das Herz der Stadt bildet.
Da gehen wir hin. Es regnet immer noch in Strömen.
Draußen vor dem Hotel schüttet es wie aus Eimern. Ein Schild über dem Eingang blinkt im gedämpftem Licht. Auf dem Schild steht Regency Hotel. Der Innenraum ist zu sehen. Er wirkt warm, trocken und sehr einladend.
Wir betreten das Hotel.
Die Eingangshalle wird von einer geschwungenen Rezeption aus Holz dominiert, hinter der eine Empfangsdame sitzt. Das meiste in dieser Halle ist aus Holz, inklusive dem auf Hochglanz polierten Boden. Selbst die Terminals und Bildschirme passen ins Gesamtbild.
Die Einrichtung sieht hochwertig aus, es sind zwei Gäste da. Die stehen im Foyer in der Lobby. Und die Empfangsdame sitzt natürlich hinterm Empfang. Blond, rotes Kleid an, eine Frau mittleren Alters. Ja, und die sprechen wir dann an. Das Schöne ist, die rollt das R so schön, als ob sie aus dem Ostblock kommt.
Aus dem Ostblock?
Bin ich da. Ja, willst du uns eine Kostprobe geben, Ringo?
Was, von dem gerollten R?
Ja, bitte.
Ja, das war meine Kostprobe.
Okay, das war's schon, okay.
Okay.
Antiklimaktisch.
Die Empfangsdame ist eine Frau mittleren Alters. Sie trägt ein rotes Kleid und sieht sehr beschäftigt aus. Sie tippt auf ihrer Tastatur herum und hält gelegentlich inne, um das Telefon zu beantworten. Sie trägt eine große Brille.
Willkommen im Hotel Regency, mein Herr. Was kann ich für Sie tun?
Ich hätte gern ein Zimmer für die Nacht.
Nun, wir haben nicht mehr viele Zimmer übrig und die restlichen sind alle sehr teuer. David Crane, der Sänger, übernachtet nämlich hier, müssen Sie wissen.
Ach ja, ich nehme an, er hat das beste Zimmer.
Nun, Mr. Crane hat die Penthouse-Suite, aber es gibt noch eine freie Suite direkt unter seiner. Die ist ebenfalls sehr luxuriös, aber auch sehr teuer.
Wie viel würde die kosten für eine Nacht?
Die würde inklusive Mehrwertsteuer auf 830 kommen. Ist das für Sie in Ordnung?
Ich glaube schon.
Wenn Sie dann bitte Ihre Cashkarte durch den Scanner ziehen würden, ich werde Ihnen dann Ihren Zimmerschlüssel aushändigen.
Die Empfangsdame sieht mich erwartungsvoll an.
Im Englischen ist es auch irgendein Dialekt, schottisch oder irisch oder so, aber auf jeden Fall irgendwie auch so ein Dialekt.
Ich bin froh, dass sie keinen bayerischen genommen haben. Das machen sie ja bei deutscher Synchronisation oft, um das so ein bisschen zu verfälschen oder einen anderen Dialekt zu simulieren. Auch machen wir mal bayerisch.
Oder sächsisch bei Baldur's Gate, ne?
Ja, siehste.
Genau, wo wir beim Ostblock wären. Dieses Foyer des Hotels sieht schon edel aus, oder? Ist richtig schön so orange beleuchtet.
Ja, ich glaube, es ist der edelste Raum, in dem wir im gesamten Spiel sind.
Aber ich finde, edel ist nicht das richtige Wort, weil edel kann ja auch manchmal nicht einladend wirken. Weißt du, weil wenn das zu edel ist, dann fühlt sich so der normale Mensch, also so geht es mir immer, mich jetzt mal als normalen Menschen bezeichnen, fühle ich mich immer manchmal gar nicht so wohl, weil ich dann immer so mich selbst als Fremdkörper wahrnehme. Darf ich jetzt überhaupt sitzen? Mache ich hier was kaputt? Und da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, sondern ich habe eher das Gefühl, Mensch, es ist ein einladender Ort. Der ist hell, die Leute haben farbenfrohe Sachen an, überall sind Lichter in der Ecke, da ist mal eine echte Pflanze, zumindest wirkt sie wie eine echte Pflanze. Das ist auch einer der wenigen Orte, in dem ich nicht komisch beäugt werde oder in dem ich nicht das Gefühl habe, ich gehöre hier irgendwie eigentlich gar nicht hin.
Ja, das wirkt urig, finde ich, ist das 2-Cent-Wort, was mir dazu einfällt.
Ja, trotzdem sehr, sehr bodenständig. Ja.
Ich glaube, man fühlt sich auch deshalb da nicht als Fremdkörper, weil man auch nicht die einzige Person ist. Man kann sich ja vorstellen, das Regency ist vielleicht generell ein etwas nobleres Hotel, wer weiß. Aber wir haben hier im Foyer ja auch noch zwei ganz normale Leute, nämlich zwei Fans.
Ja, Groupies.
Ja, und der männliche davon hat die deutsche Synchronstimme von Simon the Sorcerer.
Der Mann hat gelbes, gefärbtes Haar, das nach oben steht. Er trägt ein leuchtend grünes Hemd, eine Lederhose und eine Jacke. Er sieht sehr gelangweilt aus, so als würde er schon seit Stunden hier stehen.
Hey, wartest du auch auf Crane?
Eigentlich nicht. Ich habe mich nur für ein paar Nächte einquartiert. Was weißt du über Crane?
Es gibt nichts, was wir nicht über ihn wissen. Wir warten hier schon seit 2 Tagen, nur um einen Blick auf ihn zu ergattern.
Du bist dir also sicher, dass er in diesem Hotel ist?
Na klar, er hat das beste Zimmer im Hotel, die Penthouse Suite. Angeblich ist da sogar ein Swimmingpool drin.
Ich hoffe, dass du ihn noch sehen wirst.
Bis jetzt haben wir noch kein Glück gehabt. Crane hat sein Zimmer noch nicht verlassen.
Hoffentlich hast du noch Glück.
Ja, das hoffe ich auch.
Auf dem Sofa sitzt ein Mädchen, das ein lila Kleid trägt, welches aus einem seltsamen Material gemacht ist. Es scheint die Farbe zu wechseln, während sie sich bewegt. Sie starrt durch das Foyer. Gelegentlich sagt sie etwas zu dem Mann, der neben ihr steht.
Oh, hallo, wir warten auf David Crane. Ist er nicht wundervoll?
Ich
war auf allen seinen Konzerten und ich habe alle seine Alben.
Nun, eigentlich...
Weißt du, ich habe sogar seine ganz frühen Sachen. Bei einem Konzert hat er einmal auf mich gespuckt. Das war großartig.
Da bin ich mir sicher. Ich muss jetzt leider weiter.
Ich habe ganz vergessen, dir von dem Foto zu erzählen, das Crane für mich unterschrieben hat.
Schon in Ordnung. Ich bin leider beschäftigt. Ich sehe dich vielleicht später.
Oh, okay. Bis später.
Das ist ein bisschen komisch, dass ich das so sage, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir kurz gewünscht, der Protagonist wäre nicht so auf so einer Mission, sondern hätte einfach nur die Möglichkeit, ein ganz normaler Kerl zu sein und hätte eine Möglichkeit auf ein normales Leben da.
Ja, aber letzten Endes wollen wir ja an David Crane ran und das schaffen wir nur, indem wir uns hier ein schickes Hotelzimmer buchen. Kostet uns pro Nacht 830, ich weiß gar nicht, was ist denn da die Währung?
Credits.
Ja. Credits, ja, ganz klassische Sci-Fi-Währung.
Ja, 4 Waffen kostet die.
Ja, siehst du?
4 Pistolen. Also ich meine, viel besser kann ihm das Schicksal ja gar nicht in die Hände spielen. Oh, die Suite ist direkt unter der von David Crane. Oh, okay. Mhm. Passend, danke.
Wir brauchen unser komplettes Erspartes auf, oder fast unser komplettes Erspartes, nur um dieses Zimmer für eine Nacht anzumieten. Wir bezahlen wieder über den Scanner, das darf man nicht übersehen.
Ja, mit unserer offiziellen Karte, unserem Namen und Fingerabdruck und so weiter, wie es sich gehört.
Ja, natürlich.
Ja, genau.
So, dann wird uns die Karte auf den Tisch gelegt, die Zugangskarte zum Hotelzimmer. Und dann gehen wir zum Fahrstuhl und fahren nach oben.
Alles in diesem Aufzug, vom Holzboden über die Messingeinrichtung bis zum riesigen Spiegel an der Wand, ist auf Hochglanz poliert. Der Aufzug strahlt beinahe. Neben der Doppeltür befindet sich eine Schalttafel.
Oben angekommen sehen die Gänge ähnlich aus wie das Foyer, allerdings deutlich weniger beleuchtet. Der Korridor erstreckt sich einmal von einem rechten Flügel und zu einem linken Flügel.
Hier im Korridor ist es sehr leise. Als ich den Gang hinunterschaue, sehe ich, dass der Korridor zu beiden Seiten um die Ecke verläuft. Metallgeländer in Hüfthöhe sind an den Wänden angebracht.
Wir wissen gar nicht so richtig, wo jetzt unser Hotelzimmer ist, auf welcher Seite. Wenn wir nach links gehen, den linken Flur folgen, da sehen wir eine Tür und auch ein roter Knopf, wie so ein Button, der an der Wand ist. Bei genauer Betrachtung merken wir dann, dass es irgendwie ein Feuermelder ist, beziehungsweise so ein Notfallmelder, wenn irgendwie Feueralarm ist.
Dieser ruhige Korridor hat einen Holzboden und entlang den Wänden verläuft ein Messinggeländer. Eine Tür führt in ein Hotelzimmer. Am Ende des Ganges befindet sich ein roter Kasten mit dem Wort Feuer darauf.
Ja, aber die Tür da ist halt nicht unser Hotelzimmer und deshalb dann einfach wieder zurück im Korridor und von da aus dann...
Rechts abgebogen?
Ja, genau, rechts abgebogen. Und da ist dann neben der nächsten Tür so ein Schlitz, wo man die Karte reinstecken kann.
Der Korridor endet vor dieser Hotelzimmertür. Meine Nummer steht auf der Tür und ein Schloss befindet sich an der Wand. Der Boden ist mit demselben Holz ausgelegt wie der Rest des Hotels.
Und ja, ab in unser luxuriöses Hotelzimmer.
In unserem Hotelzimmer selbst ändert sich dann das Farbspiel ein wenig. Der Raum ist ansonsten eher spartanisch ausgerüstet im Vergleich zu vielen anderen Räumen, in denen wir waren.
Meine Hotel-Suite hat 3 Zimmer. Das erste Zimmer ist mit einem blauen, tiefen Teppichboden und schwarzen Möbeln ausgestattet. Gegenüber dem Sofa steht ein unglaublich großer Netzwerkmonitor.
Im Nebenraum, wo das Bett steht, das ist im Übrigen auch schwarz. Bisschen kritisch bei Hotelbetten, finde ich.
Mein Schlafzimmer ist gerade groß genug für das Doppelbett, auf dem schwarze Decken liegen. In die Wand sind Glastüren eingelassen, die auf den Balkon führen, von dem aus man über die gesamte Stadt schauen kann.
Ansonsten ist da halt über dem Bett so ein Fernseher angebracht, der da so hängt. Ja, typisches Hotelzimmer.
Es liegt kein After Eight auf dem Kopfkissen.
Und es ist so hässlich, oder? Dieses Blau mit den schwarzen Möbeln. Ja. Ich finde es so schade, dass es nicht aussieht wie das Foyer unten.
Ja, vor allem im Vergleich zum Foyer, das so einladend wirkte und wie ich sagte, urig. Das hier wirkt irgendwie, ich finde schon modern, aber kalt.
Ich fand es auch total bitter für Ryan. So viel Geld gelassen und dann ist das Zimmer so kacke.
Ja, das stimmt auch. Ja.
Da ist dann noch so ein Badezimmer wohl. Also ich meine, in dem Schlafzimmer selber, da sind noch 2 so richtig große Balkontüren und Steinboden und verregnet typisch. Deshalb geht er auch nicht raus. Dann ist da noch ein Badezimmer.
Das Badezimmer ist mit einem grünen Plüschteppichboden ausgelegt, der unter meinen Füßen federt. Das Badezimmer selbst ist dunkelblau und funkelt und strahlt blitzsauber.
Und ich habe da erstmal alle Sachen rausgenommen, die man aus dem Badezimmer rausnehmen kann. Mehrere Stücke Seife und aus dem Spiegelschrank dann Zahnpasta. Gehört halt dazu, dann nehme ich mal mit.
Ja, das ist im Preis des Hotelzimmers, ist das mit drin. Das muss man mitnehmen.
Genau, genau.
Das ist der Ross Geller-Approach.
Genau, the Salt, aber nicht den Salt Shaker.
Genau.
Genau, hab gedacht, die bringst du ihnen mit, was soll's. Da hat sie was davon. Warum warst du im Hotel? Stell keine Fragen. Ich habe zuerst gedacht, man müsste wirklich in sein Hotelzimmer rein und von da aus dann irgendwas machen. Aber das ist gar nicht möglich. Wie habt ihr weitergemacht?
Das würde mich auch interessieren, denn ich bin nicht richtig drauf gekommen.
Ich dachte, ich muss über die Terrasse irgendwie hochklettern, über den Balkon.
Das habe ich zuerst auch gedacht.
Und genau das war es nicht.
Wie Indiana Jones, ja.
Aber letzten Endes ist es wohl nicht so. Im Flur haben wir noch einen wichtigen Gegenstand. In diesem Notfallkasten ist eine Axt. Die nehmen wir mit.
Das ist auch seltsam, oder nicht? Da kannst du ganz, ohne dass du irgendwie die Scheibe brichst oder irgendetwas in der Art irgendwie auf was drückst, wo dann ein Notfall ausgelöst wird. Nein, du kannst einfach den Kasten öffnen und die Axt rausnehmen. Fand ich ein bisschen komisch.
Aber das ist gar nicht so untypisch. Also das habe ich auch schon gesehen.
Okay.
Dass man da so eine Rettungsaxt drin ist. Gut, die ist halt meistens verblombt.
Naja. Aber die schnappen wir uns und man denkt, ne, jetzt habe ich nicht nur eine Pistole, ich habe auch eine Axt.
Ja, die kommt auch zeitnah zum Einsatz. Unser nächstes Ziel ist wieder der Fahrstuhl, mit dem wir hochgekommen sind. Dort heißt es wieder Pixel Hunting. Wir können mit dem Messer, was wir aus unserem Apartment mitgenommen haben, den Steuerungskasten aufhebeln und Kabel durchschneiden. Denn Ryan hat Angst, dass der Fahrstuhl losgeht, wenn er oben drauf klettert.
Ja, genau.
Was er dann noch vorhat. Dazu müssen wir einen ganz kleinen Pixel im hinteren Bereich des Fahrstuhls suchen. Das ist ein Hebel, der die Wartungsluke nach oben öffnet.
Normalerweise, wenn man dieses Kontrollfeld benutzt, diesen Schaltkasten da, bedient er ja eigentlich die Knöpfe. Aber diesmal, wenn man drauf drückt, öffnet sich das Inventar. Und das fand ich schon einen deutlichen Hinweis, dass man da oben, wenn der Fahrstuhl auf der Etage ist, wo man sein Hotelzimmer hat, dass man dann da mit dem Kasten was anderes machen muss. Man muss den nämlich öffnen, um an die Verkabelung zu kommen. Womit kann man das öffnen? Nicht mit der Axt, die ist zu breit dafür. Man braucht ein Messer. Habt ihr ein Messer mitgenommen aus eurem Zimmer oder aus irgendeinem anderen Zimmer, oder wie war das bei euch?
Ich schon. Ich finde, ein Messer ist generell als Werkzeug doch recht hilfreich.
Hast du auch die Erbsen und die Gabel mitgenommen? Ne?
Nur natürlich, und die Kaugummis.
Man kommt da nicht so drauf, weil wenn man in seinem eigenen Apartment ist, dann denkt man so, ja okay, guck mal, hier sind Essensreste, Messer und Gabel und Erbsen und keine Ahnung was. Und dann nimmt man nicht notwendigerweise das Messer mit, weil es einfach auch aussieht wie, ja guck mal, hier, das ist mein Besteck, da sollte ich meine Spüle räumen oder sowas. aber nicht, dass man das Messer benötigt. Das ist mir dann wirklich erst aufgefallen, als ich in dem Fahrstuhl des Hotels war und gedacht habe, okay, jetzt brauche ich wirklich was Dünneres, womit man was öffnet. Ich habe irgendwie nichts dabei. Ich habe höchstens den Schraubenschlüssel dabei, aber selbst der ist noch zu breit. Und dann bin ich wirklich zurückgereist. Aber da hängen wahrscheinlich einige Leute an der Stelle.
Mhm. Mhm. Zu Anfang habe ich bestimmt alles aufgesammelt, bis mein Inventar voll war. Und dann musste ich halt ein paar Mal drüber nachdenken, was ich dann auf dem Boden hinterlasse. Und das Messer schien mir dann doch nützlicher zu sein als die Erbse. Ja.
Habt ihr auch aufgeräumt, nebenbei bemerkt? Denn das ist was ich im Spiel wirklich oft gemacht habe. Ich habe in meiner eigenen Bude abgedacht, wie sieht's denn hier aus? Hab dann so alles ins Inventar genommen und dann bin ich zum Beispiel zu Sparky's Bar gefahren. Und vor Sparky's Bar ist so ein Mülleimer, da sind 4 Slots. Da habe ich also ein paar Sachen aus meinem Müll da reingeräumt. Dann habe ich halt alle möglichen Mülleimer aufgesucht und habe die befüllt mit meinem Müll.
Also ich habe das nicht gemacht. Vielleicht sind das einfach deine Zwangsneurosen, Stefan.
Man muss doch aufräumen. Naja, genau. Also wir haben das Messer in diesem Aufzug. Wir können endlich weitermachen. Ringo, erzähl mal. Wir öffnen natürlich jetzt das Panel und zerschneiden mit selbigem Messer dann auch das Kabel, damit der Fahrstuhl nicht mehr gerufen werden kann von unten aus. Dann betätigen wir diesen Hebel, der das Dach des Fahrstuhls öffnet.
Ryan hieft sich dann nach oben und steht dann eben auf dem Fahrstuhldach drauf und ist damit dann schon auf der Etage von Crane.
Eher unsicher stehe ich auf dem Dach des Hotelaufzugs. Vor mir befinden sich die Türen, die in die Penthouse Suite führen. Wenn ich nach unten schaue, kann ich durch die Luke den Aufzug erkennen.
Er hat diese Chromtür vor sich, das ist der obersten Etage. Diese kann man dann mit der Axt aufstemmen. Ist ähnlich wie bei dem Kontrollkasten unten, wie du schon gesagt hast. Es wird dann angezeigt, hier bitte einen Gegenstand benutzen. Und genau das macht Ryan denn, aber man sollte vorher speichern.
Oh ja.
Denn in der nächsten Sequenz geht man ganz schnell krachen.
Ich platziere die Spitze der Axt zwischen die beiden Türen. Als ich dagegen drücke, öffnen sich die Türen einen kleinen Spalt breit. Ich biege die Axt zur Seite und die Türen gleiten widerwillig, aber dennoch lautlos auseinander. Der Schlitz ist gerade groß genug, um hindurchzuschlüpfen.
Die Fahrstuhltür aufgestemmt, erreichen wir die Dachterrasse der Luxus-Suite.
In dieser Penthouse-Suite gibt es sogar einen Swimmingpool. Pflanzen verschiedenster Arten schmücken den Raum. Sie werden durch eine Sprinkleranlage mit Wasser versorgt. Dieser Raum führt weiter in den Wohnbereich.
Hier treffen wir sofort 2 vermutlich Leibwächter, zumindest wissen wir es am Anfang nicht genau, aber wir werden es sofort wissen. Der eine sitzt am Pool und lässt so ein bisschen die Beine drin baumeln und der andere steht und guckt ihm zu. Ja.
Der Typ, der am Pool sitzt, der hat seinen Rücken uns zugewendet und der hat offenbar Kopfhörer auf und hört Musik. Man darf auch nicht vergessen, Ryan hat ja immer noch die Axt in der Hand.
Genau, hier kommt ein zeitkritisches Element. Wenn wir hier nicht schnell genug agieren, erwecken wir die Aufmerksamkeit dieser beiden Leibwächter. Der eine von beiden richtet sofort seine Waffe auf uns. Und wir haben hier einen kleinen Augenblick Zeit zu agieren und ich dachte, wahrscheinlich wie fast jeder, der in dieser Szene ist, okay, schnell Waffe wechseln. Ich komme mit meiner Axt nicht zu ihm hin, der da seine Pistole auf mich richtet. Schnell die Pistole im Inventar ausgewählt, aber in dem Moment ist er natürlich schneller, sieht, dass wir irgendwie in unserer Jackentasche rumkramen und er schießt uns.
Sehr blutig.
Ja, ich war aber auch erstmal total überfordert. Okay, wie soll ich das denn schaffen, wenn ich jetzt nicht an meine Waffe komme? Und habe da wirklich mehrere Anläufe gebraucht, um dieses zeitkritische Element zu überstehen und die richtige Abfolge von Tötungen zu meistern. Wie ging es euch denn da?
Ja, das ist wie ein Quicktime-Event, finde ich, in diesem Spiel. Ich bin auch erstmal gestorben, denn ich dachte auch, jetzt brauche ich meine Pistole. Erstmal bin ich gestorben, weil ich einfach drüber nachgedacht habe und mir nicht eingefallen ist, dass das Spiel natürlich pausiert, während ich im Inventar bin. Mhm. Also kann man sich an sich alle Zeit der Welt nehmen, solange man das Inventar aufruft. Aber ich habe mir erstmal so in Ruhe den Raum angesehen und wurde sofort erschossen.
Ja, ging mir genauso. Ich wusste auch nicht, was mache ich denn jetzt? Und dann schon kopflos.
Wenn wir erschossen werden und da an der Fahrstuhltür zerplatzen fast schon, also wirklich sehr blutig. Der Typ, der da am Pool sitzt, erschrickt total, weil sein Kumpane da ja direkt neben ihm schießt, also fast auf ihm schon.
Ja.
Und erschrickt total und guckt sich dann um und sieht dann uns. Ne? Also der hat offenbar natürlich nichts davon mitbekommen, alleine aufgrund der Tatsache, dass er Musik hört.
Der hört unseren Phantasmagoria-Podcast, glaube ich.
Ja, genau.
Ja, aber der war mittendrin. Aber das fand ich total super animiert. Wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier immer noch über so ein Top-Down-Pixelspiel, das mich immer so ein bisschen an Super Nintendo oder so erinnert hat, dass sie diese Animation gemacht haben, dass der sich erschrickt und dass der zusammenzuckt und man merkt wirklich, dass der so völlig überrascht ist davon. Und diese Animation muss wahrscheinlich eine Heidenarbeit gewesen sein und das finde ich aber total klasse umgesetzt.
Ja, ich finde die Animation auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Die sind auch einfach alle so super flüssig. Mhm.
Ja, und die Sterbeanimationen sind alle so überzogen, dass es mehr ein Spektakel ist, als dass es sehr ernst zu nehmen und traurig ist, sage ich mal, wenn jemand stirbt.
Ja, es hat was so Tarantino-likes, diese ganzen Sterbeanimationen.
Und man darf auch überhaupt nicht vergessen, das war das allererste Spiel überhaupt, wo man einen Massenmörder gespielt hat. Selbst in der Rolle eines Massenmörders sozusagen, weil er Serienkillers war. Und dass man das so durchgeführt hat, das gab es vorher so in dieser Form zumindest noch nicht. Das gab es vielleicht vorher in irgendwelchen anderen Arcade-ähnlichen Spielen oder sowas. Aber so noch gar nicht. Was ich aber irgendwie wirklich hochinteressant finde, ist, dass man so akribisch daran geht. Man versetzt sich wirklich in diesen Killer und sagt, wie seid ihr in diesem Tötungsakt vorgegangen, Leute?
Ja, aber es ging mir hier gar nicht so sehr darum, wen macht mir jetzt am besten zuerst kalt, sondern wie entkomme ich aus dieser Situation?
Klar, und natürlich, ja.
Es ist eine unlogische Vorgehensweise.
Findest du?
Ja, die Person, also unser Protagonist, steigt aus dem Fahrstuhl. Wir haben immer noch die Axt in der Hand und ein Wachmann richtet seine Pistole auf uns. Was man machen muss an der Stelle ist, den armen Teufel, der vor uns sitzt und seine Beine im Pool baumeln lässt, von hinten die Axt in den Brustkorb schlagen.
Ich nehme die Axt in beide Hände und schlage mit aller Kraft nach dem Wachmann.
Der Wachmann mit der Pistole schießt daraufhin an uns vorbei.
Während wir schwingen,
Und der muss dann nachladen und in dieser Nachladesequenz haben wir Zeit, ihn mit unserer Pistole zu erschießen.
Ich greife in meinen Mantel und fasse nach der Pistole.
Und das sind, finde ich, ist eine sehr unlogische Reihenfolge, denn ich muss ja davon ausgehen, dass er nicht vorbeischießt, weißt du? Also ich muss ja damit rechnen, dass der erste Schuss sitzt. Vor allem das Spiel findet ja nicht über große Distanzen statt, sondern die Räumlichkeiten sind ja immer alle sehr beengt.
Ja, der ist 3-4 Schritte von uns entfernt.
Genau. Hier wird das Glück so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, denn das kann nicht gewollt sein, dass das so funktioniert.
Ja. Das ist Schicksal. Er ist der Auserwählte.
Genau, aber es unterstreicht auch, dass er eben kein Profi ist. Ja. Ein Profi hätte die Axt weggelegt, hätte sofort die Waffe gezogen, also schon im Fahrstuhl die Axt wieder weggelegt und dann hätte er gleich geschossen.
Wahrscheinlich.
Aber es ist wahrscheinlich so eine Art überirdisches Glück, weil er ja von einer höheren Macht berufen ist.
Vom Dreamweb höchstpersönlich.
Ja, genau.
Man muss sich auch nicht selbst die Ziele aussuchen, weil ich dachte auch, wenn wir jetzt erstmal die Pistole benutzen, muss ich mich wahrscheinlich dafür entscheiden, wen ich erschießen möchte. Mhm, aber sobald wir die Axt im Inventar aktivieren, dann sucht sich Ryan selbst das Ziel aus und natürlich den Kerl, der momentan seine Beine baumeln lässt. Und danach müssen wir halt unsere Pistole aktivieren, um den anderen zu erschießen, während er nachlädt. Genau. Und selbst das macht Ryan wieder automatisch.
Genau. Meine Intention war ja, nachdem das mit der Pistole zuerst nicht funktioniert hat, er wirft die Axt nach ihm.
Dachte ich auch.
Dass ich habe mir gedacht, okay, ich darf jetzt vielleicht nicht einfach mir so viel Zeit lassen und das erst in meinem Jackett rumkramen, sondern einfach wie so ein Timberjack-Sportler die Axt nach ihm werfen und ich muss ihn ja nicht töten damit, aber einfach nur, dass er vielleicht kurz beschäftigt ist und ich Zeit habe, die Waffe zu ziehen, aber war dann erstaunt, als er sich dann das naheliegende Ziel vorgeknöpft hat.
Ja, sehr blutig. Der Pool füllt sich so ein wenig mit Blut auch und Eingeweiden. Jetzt sehen wir zum ersten Mal, was unsere Waffe eigentlich ausrichten kann auch. Mhm. Die Leute explodieren richtig.
Der Typ mit der Waffe ist auf jeden Fall jetzt sehr...
tot.
Sehr tot.
Der Körper von einem der beiden Bodyguards, die für Crane gearbeitet haben, liegt auf dem Boden und seine Füße baumeln im Pool. Meine Axt steckt immer noch in seinem Brustkorb. Blut tropft unaufhörlich auf den Boden. Der tote Körper meines anderen Widersachers liegt auf dem Boden und wird teilweise von einem Gebüsch bedeckt. Die Äste sind abgebrochen und das Blut aus der zerfetzten Brust des Mannes tropft auf den Boden.
Interessanterweise ist da auch die Patronenhülse von ihm. Als man die aufheben konnte, habe ich gedacht, kann man da jetzt so ein bisschen Sachen mitnehmen und den Tatort so ein bisschen vielleicht, ne, der Tatortreiniger. Aber da ist natürlich nichts davon. Diese Sequenz mit der Axt und der Pistole, das ist die berühmteste im ganzen Spiel. Also jeder, der Dreamweb etwas besser kennt, hat diese Sequenz gesehen.
Oh ja, erwähnenswert natürlich hier, das ist die Demo-Sequenz auch gewesen für das Spiel. Die komplette Hotelsequenz von der Lobby bis zum nächsten Raum.
Genau.
Das war die Demo, um das Spiel damals den Leuten vorzuführen.
Genau.
Gut, ich habe zumindest noch versucht, ich weiß nicht, wie es euch ging, die Pistole aufzuheben von diesem Wachmann. Mhm. Das ist mir nicht gelungen. Ich glaube auch nicht, dass es vorgesehen ist, dass es geht. Fand ich aber schade. Ich hätte mich gerne noch weiter gerüstet. Wie man das von anderen Shootern, Actionspielen oder auch Rollenspielen gewohnt ist oder auch von Adventuren, war mein Sammeltrieb da geweckt. Und ich dachte mir, okay, irgendwann muss ja vielleicht meine Pistole leer sein. Zusätzliche Munition wäre vielleicht nicht schlecht, aber das ging nicht. Man konnte die leider nicht aufnehmen. Wir gehen weiter und betreten über die Dachterrasse das Apartment von Crane.
Ja, die Dachterrasse fand ich echt wohl schick, muss ich sagen, mit den ganzen Pflanzen und dem riesen Fernseher.
Dieser bizarre Raum wird von einem monströsen Fernsehapparat dominiert. Der Ton ist aus, aber der Porno läuft immer noch. Die Penthouse Suite endet meine eigene, mit der einzigen Ausnahme, dass diese hier einen Pool hat. Das gleiche schwarze Mobiliar und der gleiche blaue Teppich. Dieser Raum führt zum Schlafzimmer, aus welchem ich Musik hören kann.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, Fabian, wir gehen direkt weiter in Cranes Schlafzimmer, denn in diesem Vorzimmer gibt's überhaupt nichts zu tun.
Genau. Und hier haben wir eine der Szenen, wegen der das Spiel zumindest im angloamerikanischen Raum geschnitten ist, denn wir erleben eine Adults-Only-Szene. Wir sehen echten Sex. Also echten Pixel-Sex aus der Vogelperspektive. Das ganze Zimmer wirkt wie mit Teppich überzogen und das Bett ist aufgeschlagen und Crane vergnügt sich dort mit wer auch immer. Es könnte eine Prostituierte sein, es könnte ein Fan sein, wir wissen es nicht genau, es wird nicht geklärt. Auch wieder wunderbar animiert. Alles, wie man sich das vorstellt, was wackelt in so einer
das
Szene.
Das klang etwas zu euphorisch für eine Sexszene.
Ich war auch euphorisiert, einfach weil es so schön gewackelt hat.
Ja, ich musste auch direkt zum Taschentuch greifen, also ich war hin und weg.
Und
wegen der Freudentränen.
Ja, natürlich. Und allein auch, dass unser Protagonist Ryan kurz innehält und nicht gleich losballert, sondern kurz guckt. Und dann merken die beiden, die da zugange sind auf dem Bett, oh, hier ist ja noch jemand in der Tür. Und dann dreht sie sich um, die Dame, die den Crane zureitet, und erschrickt und schreit dann auch so. Und krabbelt dann unter das Bett und versteckt sich.
Ja, und David Crane liegt jetzt da mit einem nackten 4-Pixel-Schwengel darum.
Oh ja, das habe ich ganz vergessen, genau.
Naja, die Kamera ist sehr weit weg, aber von dem Bett.
Das Schlafzimmer sieht ziemlich chaotisch aus. Klamotten liegen auf den Möbeln und dem Boden verstreut. Laute Musik dröhnt aus den versteckten Lautsprechern. In der Mitte des Raumes steht ein Bett, auf dem David Crane liegt.
Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Ich habe mit Crane erstmal gesprochen. Man kann mit ihm den Dialog etwas in die Länge ziehen. Wenn man den zu lange führt, diesen Dialog, dann kommt eine Leibwache von ihm rein, der irgendwie von außen zur Hilfe eilt und erschießt uns.
Mhm. Verdammt nochmal, diese Sequenz habe ich auch nicht aktiviert. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Ich dachte, au, wieder zeitkritisch. Knall den schnell ab, ja, keine Ahnung, irgendwas nach uns wirft. Oder so.
Hast du ja auch recht.
Sein Puller.
Nein, aber ich finde das auch sehr nachvollziehbar, weil man gerade diese Sequenz hatte und man hat den Auftrag noch nicht erledigt und man hat so ein bisschen das Gefühl, man wäre noch unter Zeitdruck, finde ich.
Genau.
Crane sitzt in seinem Bett und bedeckt seinen Schritt mit einem Kissen. Seine Stirn ist von Schweißperlen überzogen und sein Brustkorb hebt und senkt sich mit jedem Atemzug. Er sieht aus, als hätte er Angst vor mir.
Also, hast du mich gefunden? Die Wächter haben ihren Boten geschickt.
Dann bist du Crane.
Mich zu töten wird dir nicht viel bringen. Wenn du mich tötest, werden die anderen nur stärker.
Ich muss dich töten, damit die Albträume aufhören.
Nein, bitte! Lass mich leben!
Nein, ich weiß, was ich zu tun habe.
Unser Protagonist erschießt ihn. Der Torso platzt auf. Und aus dem Oberkörper erscheint so eine Art blaue Energiekugel.
Ja, dieses blaue Licht fährt in Ryans Körper. Er breitet die Arme aus, richtet seinen Blick in die Höhe und wird dann komplett vom Licht erfüllt und verschwindet.